Rachel drehte die Steinscheibe in der Hand und ließ den Finger über das Stückchen Schmelzrinde gleiten. Die Verkohlung sah eigentlich ziemlich frisch aus. Hat man eigentlich auch die Schmelzrinde datiert? Ich meine, wissen wir eigentlich, ob die Schmelzrinde sich genau zum Zeitpunkt des Jungersoll-Meteoriten gebildet hat? Das kann man nicht datieren, sagte Corky. Die Oxidation verfälscht sämtliche Isotope, die man zur Datierung heranziehen kann. Die Verbrennungen dieses Brockens könnten also zu jedem erdenklichen Zeitpunkt und auf jede erdenkliche Weise entstanden sein.
Auf jede erdenkliche Weise nicht, nur auf eine Weise, nämlich beim Sturz durch die Atmosphäre.
Eine andere Möglichkeit besteht nicht? Etwa in einem Hochofen?
Wir haben die Proben unter einem Elektronenmikroskop untersucht. Selbst der sauberste Hochofen der Welt hätte überall auf dem Brocken Brennstoffrückstände hinterlassen. Und was ist mit den Vertiefungen und Rillen, die vom Sturz durch die Atmosphäre herrühren?
An die sogenannten Striationen hatte Rachel gar nicht mehr gedacht. Und was ist mit einem Vulkan? Könnte es sich um einen Auswurf handeln? Corky schüttelte den Kopf.
Der Brocken ist viel zu sauber.
Rachel schaute tollend an. Corky hat recht, Rachel. In vulkanischem Auswurf befinden sich Toxine. Diese Schmelzrinde ist das Ergebnis einer sauberen Verbrennung durch Bremswärme in der Atmosphäre.
Was meinen Sie mit sauberer Verbrennung?
Dass unter dem Elektronenmikroskop keinerlei Rückstände von Brennstoffbestandteilen zu erkennen sind. Dadurch wissen wir, dass die Erhitzung durch die Umwandlung von kinetischer Energie in Wärme erfolgt ist und nicht durch chemische oder nukleare Prozesse.
Wenn Sie also keine verunreinigenden Brennstoffbestandteile gefunden haben, was dann? Oder genauer, was darf in der Schmelzrinde sein? Wir haben genau das gefunden, was man bei Meteoriten nach dem Fall durch die Lufthülle findet, schaltete Corky sich ein. Die chemischen Elemente unserer Atmosphäre in Reinkultur. Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Jetzt kommen Sie uns bitte nicht mit der Theorie, die NASA hätte einen Brocken mit Fossilien mit einem Space Shuttle hochgehievt und zur Erde runtergeworfen, im Vertrauen darauf, dass niemand den Feuerball, den großen Einschlagskrater und die Explosion bemerkt.
Daran hatte Rachel noch gar nicht gedacht, aber es war eine bedenkenswerte Option. Ihre Gedanken weilten jedoch näher am Erdboden. Hatte das Verhältnis der Elemente zueinander exakt den gleichen Wert wie bei jedem anderen Meteoriten mit Schmelzrinde, den Sie gesehen haben?
Warum fragen Sie?
Fragte Corky leicht verunsichert. Die Verhältnisse haben nicht genau gestimmt, nicht wahr?
Dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung.
Und besonders bei einem Element war der Anteil leicht erhöht?
Ja, meinte Corky, aber...
War es ionisierter Wasserstoff?
Woher haben Sie das denn gewusst?
Die Augen des Astrophysikers wurden so groß wie Untertassen. Tollen sah nicht weniger erstaunt aus. Rachel schaute die beiden böse an. Warum hat mir das keiner gesagt?
Weil es eine natürliche Erklärung dafür gibt, sagte Corky. Der Meteorit ist durch die Atmosphäre in der Nordpolregion gefallen, wo eine anormal hohe Konzentration von Wasserstoffionen herrscht.
Leider kann ich mit einer anderen Erklärung dienen. Gabrielle folgte den Pfeilen für Potts. Über lange Korridore gelangte sie an eine schwere Stahlflügeltür mit einer Schablonenaufschrift. Polar Orbit Dichtescanner, Potts. Abteilungsleiter Chris Harper. Die Tür war verschlossen und mit Codekarte und PIN-Code doppelt gesichert. Gabrielle legte das Ohr an die Stahltür. Es waren laute Stimmen zu hören. Eine Auseinandersetzung vielleicht, dann Schritte. Die Tür flog auf. Gabrielle konnte sich gerade noch hinter dem Türflügel an die Wand quetschen. Eine Gruppe kam laut schwatzend heraus.
»Was ist bloß mit Harper los?«, fragte einer.
»An so einem Abend will der alleine sein«, sagte ein anderer. Die Gruppe entfernte sich. Die Tür schwang langsam wieder zu. Gabrielle hechtete nach der Klinke und ging leise hinein. Der weitläufige Saal, in dem sie sich nun befand, erinnerte sie an das Physiklabor ihrer Collegezeit. Er war unbeleuchtet, bis auf einen Bürokasten am anderen Ende. Durch die Glasscheibe in der Tür fiel Licht. Gabrielle ging auf die Tür zu. Durch die Scheibe konnte sie einen Mann sitzen sehen. Auf dem Türschild stand Chris Harper, Abteilungsleiter Potts. Gabrielle ging noch einmal ihren Plan durch und klopfte an die Tür.
»Ich hab euch doch gesagt, dass ich zu tun hab«, rief Chris Harper.
Gabrielle schlug mit der Faust gegen die Tür. Harper lief herbei und riss die Tür auf.
»Verdammt, ich will nicht...«
Wie sind Sie hier heraufgekommen?
Gabrielle verzog keine Miene.
Dr. Harper, Sie wissen, wer ich bin?
Natürlich. Ihr Chef trampelt seit Monaten auf meinem Projekt herum. Wie sind Sie hier hereingekommen?
Senator Sexton hat mich geschickt. Dr. Harper, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Senator eine Untersuchungskommission des Senats damit beauftragt hat, sich mit Ihren Lügen zu befassen.
Harper wurde blass. Wovon reden Sie eigentlich?
Kluge Leute wie Sie können sich nicht den Luxus leisten, sich dumm zu stellen. Der Senator hat mich zu Ihnen geschickt, um Ihnen ein Angebot zu machen. Er hat seit heute Abend nicht mehr viel zu verlieren. Er wird Sie mit in den Abgrund reißen, sofern er sich dazu gezwungen sieht. Sie haben in der Pressekonferenz bezüglich der Behebung des Fehlers in der POTS-Software gelogen. Das wissen wir. Das wissen viele Leute. Aber darum geht es nicht. Der Senator interessiert sich mehr für die große Sache. Hier ist sein Angebot. Er hält den Mund über Ihre Software-Lügen. Dafür nennen Sie uns den Namen des Mannes, mit dem Sie zusammen die Gelder der NASA abgreifen. Unterschlagung nennt man so etwas.
Was? Ich hab nichts unterschlagen.